Heute bei Mission Control geht es wieder um Communities mit Anne Seubert. Zuletzt haben wir festgestellt, dass der Bedarf an Beziehungsdesign im Business mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber in welcher Form kann das gelingen? Form follows Function passt auch hier in diesem Kontext. Das beleuchten wir im Gespräch genauer und gehen näher auf die Implikationen ein. Bis hin zu neuen Kompetenzen in der Organisation, die es braucht, damit Communities ihre Potenziale ausspielen können. Viel Vergnügen! 3, 2, 1, all engine running. Lift off, we have a lift off. Herzlich willkommen zurück bei Mission Control. Ich habe heute wieder bei mir zum dritten Mal Anne Seubert. Anne, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ich merke, wir kriegen hier eine schöne Routine rein.
Genau, so langsam wird es ein Stammtisch, ne?
Ja, wundervoll. Und da sind wir bei dem Thema Format. Das greife ich gleich mal auf, weil um Formate soll es heute nämlich auch gehen. Ich mache einen ganz kurzen Review, was wir die ersten zwei Male besprochen haben. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir heute bei dem Thema landen. Wir haben uns erstmal angeguckt, das Thema Communities, Communities of Practice. Wo kommt der Hype her? Was brauchen die? Wie geht man es an als Organisation, wenn man mit der Idee liebäugelt? Haben dabei gemerkt, dass wir auch so ein bisschen Probleme haben mit den Begrifflichkeiten, mit denen wir da um uns werfen. Die führen uns nämlich in die Irre. Und dann ging es ganz stark, insbesondere in der letzten Folge, um das Thema Beziehungsdesign, denn das ist sozusagen der heilige Gral für Communities. Und Beziehungsdesign betrifft ja dann auch spezifische Rollen in Organisationen. Da sind wir ausgestiegen, da würde ich sagen, steigen wir heute wieder ein. Also wie kommuniziert man Beziehungen? Wer sollte das tun? Welche Formate haben wir denn da, die wir gegebenenfalls auch in die Tonne kloppen können? Weil manches funktioniert ja gegebenenfalls nicht mehr so gut. Und wohin soll das führen? Was soll uns das bringen? Anne, ich denke, das ist der Benchmark für heute. Bist du mit dabei?
Ja, wie immer anspruchsvoll, freue mich. Und hoffe tatsächlich, dass ein paar mit dabei sind, die die anderen zwei Folgen auch schon gehört haben. Ich danke dir sehr, dass du uns da jetzt nochmal reingeholt hast. Da sind ja schon wieder so ein paar, ich sag mal, Klopper dabei, ne? Also ich freue mich auf die Folge.
Alles klar, dann lass loslegen. Was ihr gegebenenfalls nicht wisst, wir schalten ja nicht nur das Mikrofon an und labern einfach mal los, sondern wir sprechen uns im Vorfeld auch ab und meine Gäste, insbesondere Anne, bereiten sich entsprechend dann auch darauf vor. Das tun wir gemeinsam und ich finde einen Einstiegssatz von dir ganz, ganz spannend, Anne. Du hast nämlich gesagt, Form follows Function und das ist auch etwas, das uns in den geschäftlichen Beziehungen natürlich immer wieder begegnet und passiert. Und da würde ich aber gerne mal drauf einsteigen schon mal. Warum fällt dir das als erstes ein, wenn wir uns auf diese Folge vorbereiten?
Ja, dachte ich mir schon, dass du da nicht einfach drüber lesen wirst. Nee. In unserem gemeinsamen Vorbereitungsdokument, Stichwort Transparenz und voneinander lernen. Das kann ich, tatsächlich ist das ein Format, das kann ich empfehlen, auch für Meetings, ein gemeinsames Vorbereitungsdokument, in das man Agendapunkte reinschreibt und Gedanken. Form follows Function ist natürlich etwas, was ich aus dem Design-Kontext geklaut habe, in dem wir uns bewegen, wenn wir von Beziehungsdesign natürlich auch sprechen und dem Gestalten. Und auch da ist es ja ein nicht unkontrovers besprochenes Konzept, folgt die Form wirklich der Funktion. Und für mich ist es aber tatsächlich zentral. Und wenn wir uns überlegen, warum gehen wir eine Beziehung ein, warum investieren wir in eine Beziehung, was erleichtert uns diese Beziehung, was ermöglicht uns diese Beziehung, was stellt diese Beziehung sicher, dann sind wir ganz schnell an einem anderen Punkt, in einer anderen Beweglichkeit drin. Und ich ermutige immer gerne, Dinge in Frage zu stellen. Und auch wenn das erstmal vielleicht unromantisch klingt, zu sagen, was habe ich denn davon, ist das die Frage, die zugrunde liegt. Ich mache nicht eine Community zum Selbstzweck. Ich transformiere nicht mein Unternehmen hin zu einem ökosystembasierten Unternehmen. Ich mache das, wenn ich genau sehe, warum, zu welchem Zweck und mit welchen Vorteilen das verbunden ist. Und von da, und da sind wir, egal wie man es nennen mag, ne, beim Golden Circle, warum? Und von da lege ich dann das Format, die Formate an und nicht umgekehrt. Ich habe das auch nicht ohne Grund gesagt, weil ich natürlich auch Projektanfragen bekomme, die sagen, ich habe Lust, mal so eine Community zu machen. Wir hätten sowas auch gerne. Wir haben gehört, das ist gerade en vogue. Und so funktioniert es eben genau nicht. Es gehört sich vorher ein paar andere Gedanken zu machen und dann zu überlegen, ist Community überhaupt das richtige Format? Weil sonst hat die Community auch gar keine Chance, Erfolg zu haben.
Also anders übersetzt, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Satz Form follows Function. Function wäre dann das, warum mache ich denn überhaupt? Also welche Funktion sollen die Communities erfüllen im besten Fall, die ich heute auf altem Wege noch nicht erfüllen kann? Und die Form wäre dann die Community selbst in ihrer operativen Ausgestaltung. Wäre das die Zuweisung, die im Moment auf dieser oberflächlichen Ebene mal zutrifft?
Ganz genau. Und wenn ich das
Okay.
von dem speziellen Format Community abstrahiere, gilt das schlussendlich für andere Beziehungen natürlich gleichermaßen.
Auf die wir ja nachher vielleicht auch nochmal eingehen können. Du hast ja auch Gesellschaftsformen reingebracht in unser Briefing-Dokument. Äußerst spannendes Thema. Da gibt es dann, glaube ich, auch Parallelen, wo man dann so ein bisschen Beispiele nennen kann, respektive Unterschiede vor allem besser klar macht. Lass uns mal bei den Beziehungen nochmal bleiben. Das ist ja gerade im geschäftlichen Kontext betrifft es in den allermeisten Fällen mehrere Parteien. Seien das jetzt, weiß ich nicht, Beziehungen zu Mitarbeitenden, Zusammenarbeit mit anderen, also Dienstleistern zum Beispiel oder eben anderen Ökosystemen noch. Wo bewegen wir uns denn da heute? Warum diskutieren wir das? Muss ja ein Problem geben, ansonsten müssten wir uns ein anderes Thema suchen. Wie beurteilst du da den Status quo, auch wenn es jetzt vielleicht ein Ticken generisch ist?
Ja, spannende Frage. Also, ich glaube, bei dem Thema, das haben wir in den letzten beiden Folgen gemerkt, ist es sehr leicht, rein und raus zu zoomen und umso wichtiger, immer wieder ein gemeinsames Verständnis sicherzustellen, über was sprechen wir eigentlich gerade, wenn wir von Beziehung sprechen, wenn wir von Community sprechen, wenn wir von Formaten sprechen. Und auch diesen Begriff, den du eingangs schon genannt hast, Beziehungsdesign, der wird in dem Zuge gerne genannt. Da haben wir wieder so einen englischen Begriff mit drin, dieses Designen. Ja, also ich kann da ein Stück weit mitgehen und ich glaube, ja, bleiben wir bei Beziehungsdesign. Ich würde einfach tatsächlich nochmal bei dem Warum ansetzen wollen. Diese Multikrisen, diese aktuelle Situation, der wir uns gerade konfrontiert sehen, die stellt uns als Organisation, als Unternehmen mit unseren Geschäftsmodellen gerade ja so existenziell in Frage. Es ist ja fast egal, in welche Branche wir gerade gucken, ob wir schauen, auf das Thema Lieferketten schauen, ob wir auf das Thema Personal schauen, ob wir auf das Thema eben auch Zusammenarbeit mit Dienstleistern im internationalen Kontext schauen. Und dieses Infragestellen ist natürlich immer eine Unsicherheit. Es ist aber auch immer eine Chance, hinzuschauen und gegebenenfalls nachzujustieren, um das jetzt mal in eine produktive, konstruktive Variante zu drehen und eben nicht in der Unsicherheit, nicht in der Angst zu verharren. Und auch in Frage gestellt sind unsere Beziehungsformate, in denen wir früher, auf die wir gesetzt haben. Wir haben gesagt, wir haben hier unsere Dienstleisterin, wir haben unsere Mitarbeiterin. Rekrutierung ist klar. Zusammenarbeitsformate sind gesetzt und all diese Dinge sind in Frage gestellt. Und insofern ist es an der Zeit zu schauen, was an Beziehungsformaten ist noch adäquat für unsere jetzige Zeit, ist adäquat für eine Krisenzeit und wo können wir schauen, müssen wir schauen, welche neuen Formate müssen ran, welche Formate sind in Krisen hilfreich, welche anderen Formate könnten uns Zusammenarbeit ermöglichen, erleichtern.
Vielleicht, um das kurz nochmal in den anderen Kontext zu setzen. Du hast Zusammenarbeitsformate gerade genannt. Das sind ja richtig langfristig angelegte Entwicklungen und auch, ich sag mal, Transformationen in sich, wo ich Gewohntes einfach nochmal verlerne bewusst. Ich erinnere mich da gerade an Richard Sennett. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist Historiker und ist aber auch im weitesten Sinne, ich sag mal, forschender Beobachter von Gesellschaften, der hat mehrere Buchtitel rausgebracht und hat dann zum Beispiel angeguckt, in welchen historischen Epochen sozusagen hat sich denn unsere Zusammenarbeit tatsächlich geändert. Also was hat sich durch die Umwelteinflüsse geändert, aber was hat sich auch durch die Bedarfe geändert, weil sich zum Beispiel familiäre Konstrukte geändert haben. Hoch, hoch spannend. Richard Sennett kann ich nur empfehlen. Und nur mal, um das aufzugreifen, ich würde jetzt nämlich behaupten, dass sich die Art der Kultur, wie wir Zusammenarbeit gestalten, eigentlich so ein bisschen seit der Industrialisierung hervorgetan hat. Also ich glaube, da hat sich das dann routiniert. Und jetzt könnte man noch sagen, klar, durch die Digitalisierung der Arbeitswelt hat sich nochmal viel getan, auch durch die Globalisierung. Ist es so vom Niveau her etwas, wo du sagst, da kommen die großen Impulse her, die wir heute nochmal sozusagen neu bewerten müssen, oder kam da nochmal was Neues dazu aus deiner Sicht?
Also definitiv würde ich zustimmen, dass das in Wellen, in Etappen passiert, dass da immer wieder Phasen der Disruption eintreten, wo sich sowas wie Zusammenarbeit verändern muss und verändert. Ich glaube, da kommt es tatsächlich ein bisschen auf die Branche drauf an, ne? Worüber, mhm, was da welchen Einfluss hat, aber klar.
Mhm. Da sind wir ja bei der These, dass viele Formate nicht mehr zeitgemäß sind, um mit diesen Multikrisen umzugehen. Also ich glaube, das ist jetzt so das Verbindungsstück. Magst du mal exemplarisch auf ein, zwei dieser Formate hinweisen, wo du sagst, die sind heute aus deiner Sicht zu ersetzen oder zumindest zu adaptieren, weil XY nicht mehr funktioniert?
Ja, spannende Frage. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ne? Also du hast das Thema Transformation benannt und auch das Thema Verlernen. Dazu gehört natürlich auch das Thema Lernen hinzu. Und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster wagen, dass ich, und das tatsächlich über alle Branchen hinweg, gerade eine extreme Lernkurve sehe, oder wie sagt man, eine Steilwerdung der Lernkurve. Wir haben gerade einen unglaublichen Lernbedarf im ganz individuellen, das merken wir, ne? Neue Tools, neue Technologien. Aber wir haben auch als Organisation, als Unternehmen einen unglaublichen, ja, eine unglaubliche Möglichkeit, gerade zu lernen. Und das bedeutet aber zum Beispiel, dass sowas wie klassisch früher Ausbildung, ne, die Erfahrenen lehren, die jungen Unerfahrenen in manchen Branchen auf den Kopf gestellt werden. Ne? Da sind es plötzlich die, jetzt gucke ich uns mal unauffällig an, die 40, 50, 60-Jährigen, die früher diejenigen waren, die den lehrenden Part hier übernommen haben, von den zu rekrutierenden und eigentlich zu ausbildenden 20-Jährigen, 25-Jährigen mehr lernen können. Gerade zum Beispiel im Medienbereich, ne? Als jetzt mal ein Beispiel. Und das verändert natürlich Formate der Zusammenarbeit.
Ja. Ja. Das war tatsächlich nur ein Beispiel, wie du es genannt hast, aber ich glaube, das Kopfkino geht gerade ganz dolle los. Würde ich auch nochmal gerne draufbleiben, weil wir auch gesagt haben, wer ist denn in der Rolle, diese Formate in Frage zu stellen, gegebenenfalls auch neu zu verhandeln? Weil das kann ja nicht sein, dass wir in diesem alten Paradigma drin bleiben, ne? So von wegen, wenn der Kuchen spricht, hat der Krümel zu schweigen, respektive der Kuchen definiert das Format, wird ja so nicht mehr funktionieren. Denn wir haben ja auch dieses große Verbundenheitsthema mit drin. Also ja. Da muss man ja, glaube ich, nicht lange überlegen und sagen, Leute, das, was sie an Formaten anbietet, ist einfach nicht das, wo ich mich abgeholt fühle. Und da möchte ich jetzt gar nicht groß auf Klischees rumballern, ne? sondern das spürt man ja auch wirklich, egal mehr oder weniger, wo man hinguckt. Wie sieht das aus, wenn ich über Formate verhandle? Was sollte ich da in Erwägung ziehen? Mit wem tue ich das und wie gehe ich das auch an?
Ja, und ich glaube, das Herausfordernde ist da, dass wir da, glaube ich, alle gerade so eine Gleichzeitigkeit spüren. Ne? Wir wissen gar nicht, wo anfangen, wo den Rahmen zu setzen. Aber dieses Gefühl, das du ansprichst, zum einen diese Sehnsucht, zu etwas dazu zu gehören und zum anderen eben auch zu merken, wir sind Teil etwas Größeres, wo wir auch nur bedingt eine Kontrolle haben. Ne? Also dieses Und in Kontrolle, das hast du hier ja auch im Titel unseres Podcasts, finde ich immer schön, dass in Control auch die Rolle steckt, dass aber genau dieser Part Kontrolle eben auch in Frage gestellt ist. Wer hat die Kontrolle noch? Können wir die noch haben? Ist das überhaupt noch reizvoll, diese Kontrolle zu haben? Ist das etwas, das man vielleicht auch aufteilen könnte? Ist das etwas, was man gemeinsam tragen könnte? Und wie kriegen wir es hin, dass wir das Ganze in konstruktive Bahnen lenken? Und ich glaube, dafür ist einfach immer auch hilfreich, einfach du hast gerade das Kopfkino angesprochen, das erstmal sichtbar zu machen, das in irgendeiner Form wirklich auch grafisch, bildhaft auszuformulieren. Wo stehen wir? Wo sind vielleicht weiße Flecken? Wo sind aber auch Grenzen des Machbaren? Und wo möchten wir uns gerne finden? Und von da aus dann eben auch ansetzen zu können, welche Formate könnten da hilfreich sein, welche Partnerinnen könnten hilfreich sein und nicht zuletzt eben auch, was wir vorhin so ein bisschen touchiert hatten, mit welchen Begrifflichkeiten arbeiten wir da, um eben diejenigen, die es ansprechen soll und die, dass es da verstehbar ist, also vermittelbar. Es hilft ja nichts, wenn wir selber uns verstehen, sondern wir müssen eine gemeinsame Sprache dafür auch finden. Ich glaube, das sind so die großen Herausforderungen.
Ich gebe dir nochmal eine zusätzlich dazu, weil ich habe im Vorfeld ja mal schon so ein bisschen überlegt, von wegen Grenzen. Ne? Ich finde es immer sehr, sehr wertvoll, wenn man gerade bei einem so schwer abgrenzbaren Thema dann auch sagt, okay, lass uns mal ein Stück abschneiden, weil da können wir mehr oder weniger nicht draufgehen und dann hat man nicht ganz so den Riesenhorizont, sondern ein bisschen mehr Fokus drin gegebenenfalls. Und bei dem Thema auch Formate, Formen von Organisationen, habe ich mich dann gefragt, okay, wir haben jetzt seit einigen Jahren zum Beispiel dieses Format, nenne ich es jetzt mal, des Verantwortungseigentums. Und was ich ja total spannend finde, weil das ja eben sehr, sehr viel mit Purpose zu tun hat, auch sehr, sehr viel mit Identifikation und Verbundenheit. Also wenn man so möchte, eigentlich genau der Antipol zu dem, was wir als Problem identifiziert haben in vielen Organisationen. Also könnte man sagen, oh ja, lass uns doch alle Verantwortungseigentum machen. Elle-Badge, hier ist aber eine Grenze aus meiner Sicht, wo ich sage, das mag für manche Organisationen super gut funktionieren und vielleicht für viele auch genau das Richtige sein. Aber jetzt gucke ich mir einfach mal an, einen Konzern, der über Aktien läuft, so Verantwortungseigentum AD. Ja. Und trotz alledem ist es ja auch spannend, sich dann zu fragen, gut, wenn ich hier meine Grenze an der Stelle habe, wo habe ich denn trotzdem Öffnungen, wenn es zum Beispiel um Führung geht, wenn es um Rollen geht, etc. pp. Wie würdest du das differenzieren? Wo würdest du Grenzen setzen bei dem Punkt, über den wir hier sprechen oder bei dem Thema, über das wir hier sprechen?
Ich glaube, der Punkt, den du angesprochen hast, ist ein extrem wichtiger, dass genau dieses Copy und Paste, dieses Erfolgsrezepte wahrnehmen, Muster erkennen und kopieren oder übernehmen, dass das einfach nur bedingt funktioniert. Da sehe ich eine ganz deutliche Grenze. Ich verstehe die Sehnsucht und sicherlich kann man voneinander lernen, aber wie du ganz richtig sagst, zu schauen, was ist für die eigene Organisation das Richtige, ist ein mindestens so wichtiger Schritt und eben auch diese Grenzen anzuerkennen.
Wo gehst du dann ran? Also ich stelle mir jetzt mal vor, Anne hat einen Kunden, egal ob das jetzt eine Organisation oder ein Projekt ist, wo machst du überhaupt diese Sehnsucht auf? Weil ich habe ja verstanden, das, was ich da tue, das ist mal das eine, aber ohne den Purpose und so weiter, da haben wir ihn wieder gehabt, geht mal gar nichts voran und das muss ja die Sehnsucht wecken. Also ohne die Sehnsucht stelle ich mir die Frage ja gar nicht. Womit wir wieder bei dem Thema Funktion wären. Also welche Funktion fehlt mir denn? Was löst denn diese Sehnsucht überhaupt aus? Ist hier schon Community ein Mittel zum Zweck? Wo ich sage, okay, lass es mal rausfinden. Was fehlt uns denn allen gemeinsam? Oder ist das eine ganz andere Baustelle?
Also genau, anzufangen finde ich immer am spannendsten wirklich beim Status quo, wirklich einer Bestandsaufnahme zu schauen, was ist da, was ist auch da an Ressourcen, ne? Also auch wirklich nochmal zu schauen, wo ist der Boden, ganz wichtig, weil alles, was wir vorhaben werden, ist etwas, das Kraft kostet. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle, dass Veränderungen und Transformationsprozesse einfach Ressourcen bedürfen. Dann eben auch genau gemeinsam zu schauen, was ist sozusagen das Zielszenario, ne? Wo liegen die Bedarfe? Und wenn man dann anfängt zu clustern und feststellt, da gibt es vielleicht Punkte, auf die können sich nicht alle, aber einigen, haben also eine gemeinsame Agenda, ein gemeinsames Ziel, könnten die vielleicht auch gemeinsam auf die Reise gehen. Ne? Und das wäre dann könnte der Anfang sein von so einer kleinen Community, die sich da gemeinsam auf den Weg macht. Und wir haben ja in den letzten Folgen auch schon gesprochen, eben bei Community ist eben das Schöne, man ist freiwillig dabei, weil man sich dem Ziel, der Mission anschließen kann, weil die übereinstimmt mit eigenen Interessen, eigenen Zielen. Das muss nicht forever sein, aber für einen Zeitraum von X, von 2-3 Jahren, macht es Sinn, dass wir diesen Teilabschnitt gemeinsam gehen. Und das könnte dann eben bedeuten, dass verschiedene Abteilungen sich da zusammenschließen. Das könnte sein, dass sich eine gewisse Führungsebene zusammenschließt, abteilungsübergreifend. Das könnte aber eben auch über diverse Ebenen hinweg eine Community abbilden, wo es gar nicht mehr um die alten Hierarchien geht, sondern eben um die Arbeit an einem bestimmten Thema, die dann neue Grenzen definiert für diese Community, die sich da innerhalb aber eben neu aufstellt.
Jetzt kommen wir zu meinem Leibthema Kommunikation. Ich glaube, da passt das ganz gut. Denn ich stelle mir deine Schilderung jetzt gerade so vor, dass es auch durchaus so ein bisschen Pop-up-Communities sein können, wo ich sage, okay, die finden sich über Themen, explorieren, gehen wieder auseinander und das passiert x-mal, bis man sagt, okay, das Ding, das sich jetzt immer wieder sozusagen zusammengefunden hat, passt offensichtlich in unsere Organisation, weil sie sich verstetigt. Jetzt mal Raum und Ressourcen vorausgesetzt, ne? Also wenn die nicht gegeben sind, dann sprechen wir hier nur theoretisch, aber wir tun mal so, als wäre das möglich. Dann komme ich ja in die Kommunikation rein. Denn dann ist es ja von einem Experiment innerhalb der Organisation zu einem verfestigten Element geworden, wo aber immer noch ganz, ganz viele Leute exkludiert sind, weil Community bedeutet ja auch, wo ist ein Innen, wo ist ein Außen. Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo sich das Unternehmen außen fragt, okay, was ist denn das jetzt? Und da kommen wir in die Kommunikation meines Erachtens. Wie kommuniziere ich denn zum Beispiel Community-basierte Geschäftsfeldentwicklung in die Strategiearbeit herein oder was ich da überhaupt an Strategiearbeit leiste, Personalentwicklung und so weiter und so fort. Wie nehme ich da die Organisation mit?
Ja, ich habe schon darauf gewartet. Das Thema Kommunikation wirst du nicht außen vor lassen.
Nein.
Und ist natürlich auch zentral. Und ich glaube, diese Schnittstelle zwischen Strategie, zwischen auch wirklich dem ne, sagen wir mal, dem C-Level und den Mitarbeitenden ist fundamental hier. Muss tatsächlich, Stichwort Ressourcen, da auch entsprechend aufgestellt sein. Also Ressourcen und Kompetenzen. Und es gehört eine entsprechende Kommunikationsstrategie dazu. Gleichzeitig, und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass ich das als Teil der Kommunikationsstrategie sehe, ist Beziehungsdesign und ist Community. Wir sprechen ja bei Community immer gerne vom Community Building, also das Bilden, das Bauen einer Community. Das klingt mal so ein bisschen nach Bausteinen. Und ich würde aber auch da sagen, auch da beginnt es mit einer Community Strategie, wie wir in den letzten 2 Folgen auch schon ausgearbeitet hatten. Und dann schlussendlich ist Community aber ein lebendiges Konstrukt. Das ist ja nichts, was ich irgendwie am Reißbrett skizziere und dann entsprechend die Module zusammensetze, sondern es ist etwas, das im Tun erst passiert. Und in diesem Tun ist die Kommunikation Teil und muss auch da ansetzen. Also Community ist nicht was ich drüber stülpe, sondern was so ein Grassroot-Ding hat, ne, wo ich mir vielleicht noch überlegen kann, wer sind denn die ersten Mitglieder von so einer Community? Wen spreche ich zuerst an? Wer ist jemand, der da zum Kern dazu gehört? Und dann ist es etwas, das sich mehr entwickelt, als dass ich es jetzt, da sind wir wieder beim Stichwort Kontrolle, zusammensetze. Ne? Es ist eben kein Team, wo ich sage, ich hätte gern den Flo dabei und ich hätte gern die Anne dabei und dann hätte ich noch gerne den Theo aus Abteilung X und die Sandra aus Abteilung Y zusammen, sondern immer wieder kann ich sagen, Community ist etwas, da komme ich freiwillig dazu. Das heißt, ne, es ist dieses Push-Pull-Geschichte wieder. Und das ist irgendwie so ein bisschen kontraintuitiv. Und ich merke das immer wieder auch bei deinen Fragen. Ne? Normalerweise denkt man sich, ja, ich stelle jetzt mir hier mein Team zusammen, ich stelle mir jetzt hier meine Community zusammen. Aber genauso ist es nicht. Ich kann ein Angebot aussprechen. Und da kann ich mir natürlich überlegen, wie formuliere ich dieses Angebot, dass es die richtigen triggert. Aber ob jemand sagt, ja, ich möchte Teil dieser Community sein und ich möchte das jetzt sein und sofort, das liegt nicht bei mir, auch nicht bei mir als personalentwickelnde Persönlichkeit. Ich kann nicht sagen, hier Führungskraft von Marketing, du musst da dabei sein. So sehr ich es mir wünschen könnte.
Ja.
Logischerweise.
Bleiben wir mal im Wünschen, weil warum denn nicht? Wir haben ja in der letzten Folge schon gemerkt und jetzt auch schon angerissen, die Rollen in den Organisationen spielen schon eine wesentliche Rolle. Jetzt kommt die Wortdopplung, ist aber leider nur mal so. Wie zum Beispiel Bereich Human Relations. Ja, zum Glück sagen die allermeisten schon nicht mehr Human Resources. Einen kleinen Schritt sind wir also schon mal gegangen. Und in Human Relations steckt ja auch der Begriff Beziehung drin. Ist ja dann eigentlich ein No-Brainer zu sagen, na, das sind doch meine BeziehungsdesignerInnen in der Organisation. Egal jetzt mal, ob sie in der Community selber drin sind oder nicht, aber zumindest müssen sie doch dann der Logik folgend so eine Art Brücke darstellen zwischen diesem komischen Community-Ding, das sich da plötzlich verfestigt, Hypothese, und der Organisation, die so läuft, wie sie bisher lief und an manchen Stellen halt vielleicht so ein bisschen Update braucht. Wie funktioniert das denn, ne? Wenn ich an solche Rollen rangehe und sage, so, ihr habt jetzt bitte eine neue Agenda auf dem Zettel, weil ohne euch geht's nicht, aber mit euch geht richtig die Post ab.
Ja, definitiv. Also das ist genau das, was ich letztens auch sagte. Das ist eben für mich, und ich weiß noch, wie ich dich da etwas konsterniert habe, gesagt habe, Community ist eben ein Leadership-Thema, ne? Und wenn das nicht in der Strategie grundsätzlich verankert ist und dann eben auch sowas wie Human Relations damit an Bord hat, hat es keine Chance.
Und wie ermächtige ich die?
Dann ist eben auch etwas, was dazu gehört, entsprechende Kompetenzerweiterungen sicherzustellen. Also deswegen ist es eben nicht eine Ad-hoc-Geschichte, sondern etwas, was durchaus auch seine Zeit in Anspruch nimmt und was eben auch vorbereitet werden kann in den unterschiedlichen Abteilungen, weil das nichts ist, was du dann von heute auf morgen sagst, so jetzt hier, ne, wie du gerade das schön exemplarisch aufgemacht hast, hier. Aber das ist ja etwas, das sich lernen lässt. Ja,
da wirst du jetzt dich nicht überraschen, wenn ich sage, okay, Kompetenzerweiterung, gib mir mal den Lehrplan. Also jetzt mal sehr salopp gesagt, aber bleiben wir doch mal bei dem Beispiel. Ich glaube, da können auch viele mitgehen. Menschen im Bereich Human Relations sind prädestiniert, um das Thema Community wirklich zu verankern, zu bespielen, gegebenenfalls natürlich auch gerne Teil davon zu sein, das immer, aber das aus individuellen Motiven. Aber worin besteht diese Kompetenzerweiterung, wenn wir jetzt einmal schön über den Kamm drüber scheren und sagen, als erstes würdest du bei deinen Empfehlungen bei Kompetenz A, B, C ansetzen? Welche sind das?
Also Human Relations haben ja eben den Vorteil, dass sie eben auch, ne, so ein bisschen, sagen wir mal, die informellen Beziehungsstrukturen in der Organisation im Blick haben. Und entsprechend ist eben auch sowas wie ein systemischer Ansatz super hilfreich. Stichwort Kompetenzen, ne? Es ist ein soziologischer Ansatz hilfreich. Und es ist eben auch so ein, sage ich jetzt mal, Gruppendynamik, Gruppenpsychologie. Wie bilden sich kollektive Identitäten? Wie kommt man ins kollektive Wirken auch? Wie findet man, und da wird es dann wieder für das Unternehmen eben ja auch interessant, wie schaffen wir diese gemeinsame Identität ins Tragen zu bringen? Und da ist das, was wir jetzt hier eigentlich exemplarisch machen. Wir haben es vorhin so ein bisschen humorvoll gesagt, ne? Stichwort Stammtisch. Aber solche Rituale sich nochmal vor Augen zu holen, die wir alle kennen aus Gruppen, bei denen wir gerne und ja immer wieder auch mit Vorfreude auf das nächste Treffen der Gruppe blicken, anzuschauen und eben zu gucken, wie. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin sagte. Natürlich lässt sich das alles nicht eins zu eins zu kopieren, aber davon lässt sich lernen und davon lässt sich dann etwas Eigenes entwickeln. Was ist der Stammtisch in unserer Community? Was könnte das sein? Was könnten Rituale sein? Und bei Ritualen denken wir vielleicht an große Formate, aber das können ja auch wirklich Mikrorituale sein, die unglaubliche Kraft entwickeln und die gerade eben auch in Unternehmen, die jetzt zum Beispiel, ich greife jetzt nochmal eine Herausforderung raus, wie das zunehmende Remote-Arbeiten oder einfach auch zu gucken, müssen wir unser Führungsverständnis, unsere Führungskultur wirklich eklatant verändern, respektive auf den Kopf stellen. Ich schaue nur mal in die ganze Behördenland rein. Was könnten da hilfreiche Rituellchen, sage ich mal, sein, die einfach andere, ich spreche da immer gerne so von Akupunktur, ne, die dann einfach andere Dinge ermöglichen, da auch so ein bisschen die Angst zu nehmen und eben auch nochmal klarzustellen, es ist eben nichts, was wir am Reißbrett entwickeln, auch Kultur ist etwas, ich kann keinem Unternehmen überstülpen, die entsteht im Tun und nur wenn wir das nachhaltig auch wirklich tun und nicht nur, es reicht nicht, wenn das auf meinem Purpose, Mission, Statement, wo auch immer steht, das ist eher die Gefahr, wenn da irgendwas steht, was diametral der gelebten Kultur entgegensteht, ist das Ergebnis verheerend.
Ja, ich glaube, das wird ganz, ganz hart abgestraft, zu Recht ja auch am Ende, ne? Weil im besten Fall noch fragen sich die Akteurinnen wahrscheinlich so, okay, wieso erzählst du mir A und machst B, wenn es auch nicht mal böse gemeint wäre. Das ist wohl so. Und hier ein schönes Beispiel auch, also da bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben, Rituale und Rituälchen, wundervoll.
Ja.
So die Big Shots, das wären ja dann wahrscheinlich so diese Town Hall Meetings zum Beispiel oder so. Die etwas kleinere Variante wären dann wahrscheinlich sowas wie Fireside Chats, wo es dann ein bisschen individueller wird und gegebenenfalls auch etwas themenspezifischer und so weiter und so fort. Das dann also zu machen und einfach zu adaptieren, herauszufinden, ist es denn das, was uns gut tut, also wo wir uns dann auch mit einer gewissen Verbundenheit auch belohnen können. Und von da weg wird es ja dann überhaupt erstmal wieder mutiger, ne? So.
Ja, freut mich sehr, dass du da gedanklich mitgehen konntest. Ich hoffe, die Zuhörerinnen auch. Das ist immer so ein bisschen das, was ich so schade finde bei Podcasts, dass man nicht so ins Publikum reingucken kann und sehen kann, ja, die glänzenden Augen sind da, wir können folgen. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
Zu frech sind wir.
Super gerne im Nachhinein mit Fragen via, weiß ich nicht, LinkedIn. Man findet uns, glaube ich, überall gerne auf uns zukommen. Aber ja, genau. Also dieses Tun beinhaltet natürlich auch ein Experimentieren. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation, ne? Ruhig, transparent, genau das Experimentieren. Wir sind hier in einem Pilotstatus. Wir möchten etwas verändern. Wir tun es, aber wir sind darauf angewiesen, dass wir das A, gemeinsam tun und dass wir B, eben so viel wie möglich lernen. Also dieses Lernen wirklich auch als große Überschrift bei allem, was man tut, zu machen, finde ich, schärft einerseits den Fokus darauf zu lernen und nimmt gleichzeitig so ein bisschen den Druck, es perfekt machen zu müssen. Und weil eben der Fokus mehr auf dem Lernen ist, ne? Was können wir davon lernen? Was können wir davon lernen, wenn die Veranstaltung heute mal vom Flo geleitet wird statt von der Anne? Was können wir davon lernen, wenn heute mal die Simone das Projekt vorstellt und nicht Sandra, die das sonst immer macht? Was können wir davon lernen, wenn wir uns heute mal im Garten treffen statt Sitzungssaal? Was können wir davon lernen, wenn wir heute mal die Azubis auf die Bühne stellen und nicht den CEO die Strategie erklären lassen? Und dann kann es nämlich auch schief gehen. Dann ging es darum, was zu lernen. Und das ist so ein Tipp, den ich vielleicht am Rande mitgeben kann. Und es hat natürlich aber auch den Vorteil, dass wenn wir das Lernen ganz oben drüber stellen, wir auch da das Format entsprechend ausrichten können. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, vorher, nachher Learnings abzufragen. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, was Dynamik anbelangt. Ja, du siehst, meine Begeisterung trägt mich da immer gleich hinweg. Ich hoffe, ich klapper mich hier nicht um Kopf und Kragen.
Ganz und gar nicht. Ich würde das Ganze nur ein bisschen neu framen, weil du gesagt hast, ein Side-Effekt. Ich finde, das ist ja mitunter das Zentrale, ne, wenn wir nochmal ganz zum Beginn zurückgehen und sagen, was ist die Funktion? Also, ne, warum will ich Community? Und das, wenn die Funktion ist, dass wir wieder ins Lernen kommen, ne, dass wir Räume schaffen, wo wir sagen, ich bin hier mal ein bisschen skeptisch, weil ich skeptisch sein darf. Das Beispiel fand ich super. Ich lasse mal jemand anderen die Strategie erzählen als den CEO. Mal sehen, was dabei rüberkommt. Ja. Also das ist ja der Reality-Check schlechthin. Und wenn ich das eben in einer vertrauensvollen Umgebung mache, die ich auch entsprechend inszeniere, dann habe ich ja schon gewonnen. Also das wäre ja aus meiner Sicht schon Stufe 12. Ne? Also wenn ich das jetzt so sehe, wenn das möglich ist in der Organisation, dann bist du ja schon unglaublich weit und kannst dich drüber freuen.
Ja, aber du merkst, oder, das Potenzial, also das war jetzt so ein bisschen auch schön, dass es geklappt hat, verführerisch mal wirklich sich zu erlauben, in andere Dimensionen reinzudenken, ne? Und mal zu gucken, was wäre, wenn? Und was hat das dann, das ist ja das Tolle, wenn ich das dann mal gedanklich ausprobiere, merke ich sofort auch, was könnten Effekte sein.
Ja, und eben nochmal, das sind ja all jene Effekte, über die man ja auf allen Konferenzen und so weiter und so fort spricht, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, ach, guck mal, das ist ja eine nette Idee, mal sehen, ob das jemanden interessiert, sondern das wissen wir ja schon, dass es mittlerweile sehr, sehr viele interessiert, weil der Pain einfach sehr groß ist. Also komm ich vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu dieser Frage. Entweder hat man sich bis dato mit den Möglichkeiten und Auswirkungen von Communities wirklich einfach zu wenig beschäftigt, ne? Also kategorisch viel zu wenig beschäftigt, oder es ist einfach noch zu wenig Idee da, wie man es angeht, Referenz unsere letzte Folge. Wo würdest du das beurteilen? Weil ich meine, wenn wir zwei in unserer netten, kleinen, süßen Bubble so drüber sprechen, ist es ja ein hundertprozentiger No-Brainer, und du hättest ja schon lange keine Zeit mehr für irgendeinen Podcast, weil du einfach vor lauter Arbeit schon also dich verfünffachen hättest müssen. Wiewohl ich weiß, dass du viel Arbeit hast. Aber siehst du das als Trend so ein bisschen, dass die Organisationen da jetzt ein bisschen wachgeknutscht wurden in letzter Zeit, weil sie merken, naja, vielleicht probieren wir es mal über die Fragen, die uns Community Building und Maintenance da liefern.
Das hätte ich gerne als Umfrage, ob sich Organisationen gerade wachgeknutscht fühlen.
Also jetzt nicht durch den Podcast, sondern durch, natürlich auch, aber insbesondere durch die Notwendigkeiten, die da sind und auch mit den durchaus sehr konkreten Versprechen, plausiblen Versprechen, die man über das Thema Community auch ableiten könnte.
Ja, also mit Blick auf die Zeit würde ich gerne das, weil ich möchte uns gerne auf einer positiven Note heute entlassen, aber stimme dir da definitiv zu. Also ich glaube, Community hat, und da sind wir wieder beim Anfang, diesen Community-Begriff sowohl als Vor- wie als Nachteil. Also wir sprechen ihn unglaublich leicht aus. Jeder sagt, ah, Community, klar, und hat irgendwas im Kopf, was aber meistens eben leider nicht mit dem Potenzial zu tun hat. Dadurch wird es ganz oft sofort wieder aussortiert, als nicht relevant für das eigene Unternehmen klassifiziert. Das ist das, woran wir, glaube ich, ja in den letzten zwei Folgen auch schon mal ein bisschen sprachlich dran gearbeitet hatten. Mir fällt leider immer noch kein anderer Begriff für Community ein. Also Vorschläge sehr gerne per Mail. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, Community gewinnt Aufwind. Es gibt es mittlerweile, gibt es Community Building als Ausbildungsberuf. Es gibt mehr und mehr Unternehmen, die, das hat jetzt nicht nur, kriege ich nicht nur durch Anfragen mit, sondern sehe ich auch, dass sie sich ranwagen, dass man doch einen zweiten Blick nochmal anschaut. Und das, denke ich, liegt einfach am Bedarf und daran, dass sich so langsam auch die ersten Beispiele einfach zeigen, wo es funktioniert hat.
Ja, die es ja auch braucht, ne? Definitiv. Ja. Aber über Beispiele und potenzielle Umfrage, die wir uns jetzt mal selber gegeben haben, da lass uns doch mal stehen bleiben. Du sagst es ganz richtig mit Blick auf die Zeit so ein kleines bisschen. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen, Anne, und danke dir sehr. Nicht nur Erkenntnisse, sondern auch viele Fragen. Und das ist ja das Wundervolle im Austausch mit dir. Anne, ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst. Wir gucken über unser gemeinsames Briefing-Dokument und überlegen uns mal spannende Dinge, wie wir weiter tun.
Ich freue mich drauf. Und mein letzter Bit vielleicht auch mit Blick auf die Community dieses Podcasts bei dir, Florian. Was wäre eigentlich so ein Dokument tatsächlich auch öffentlich zu machen und so eine Art Themenvorschlagsliste öffentlich nochmal abzufragen, sodass die Zuhörerinnen auch sagen könnten, ah, spannend, das wäre doch ein Thema, das schreibe ich hier mal rein. Vielleicht stolpert der Flo genauso drüber, wie wir Form Follows Function und spricht das in der nächsten Folge an. Ich danke dir, dass ich heute hier sein durfte und freue mich schon auf die nächste Folge, weil auch ich lerne hier immer gerne dazu. Danke für deine tollen Fragen, Flo.
Danke für, ach, ich habe es gesagt. Danke. Bis bald. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ciao, Anne. Bis bald.
Ciao.
Das war Mission Control mit Anne Seubert. Wie ihr gemerkt habt, in unserer Bubble sind Communities ein unbedingtes Must-Have auf der strategischen Entscheidungsliste. Wo ist das bei euch angesiedelt? Schreibt mir gerne dazu unter florian@hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.